Vis-à-vis.
Kirsten Nierhuis, im letzten Jahr haben Sie Ihre lange Regentschaft, fast zwei Jahrzehnte, beim Medienboard Berlin-Brandenburg beendet. Kurz darauf, im Oktober, sind Sie jetzt Präsidentin der FFA, der Deutschen Filmförderungsanstalt, geworden. Ist das ein Aufstieg ins Nationale? Wie kann man das verstehen? Was genau ist jetzt Ihre neue Aufgabe bei der FFA?
Also die 20 Jahre beim Medienboard waren natürlich ein unglaublicher Ritt. Und in der Zeit hat sich ja auch sehr viel in der Medienlandschaft verändert. Als ich dann die Möglichkeit hatte, im Oktober zur FFA zu gehen, muss man sagen, das ist in dem Sinne jetzt kein Karriereschritt, weil meine Karriere war mit dem Medienboard auf eine Art zu Ende. Aber es ist eine sehr schöne Fortschreibung der Tätigkeit in der Filmförderung für mich, die ich als Ehrenamt total gerne fortsetze. Und vielleicht kommen wir später noch dazu, aber ich habe eine lange Geschichte mit der FFA. Da habe ich nämlich meinen ersten Job auch schon gehabt und habe, das ist vielleicht ganz lustig, ich habe jetzt nach über 20 Jahren Abwesenheit aus der FFA meine alte E-Mail-Adresse wiederbekommen.
Was das natürlich auch bedeutet, ist, dass Sie in Ihrer langen Karriere immer auch für Filmförderung und für die Gestaltung durch Geld letztlich der Medienlandschaft, der Filmlandschaft, der Serienlandschaft, der technischen Weiterentwicklung gestanden haben. Haben Sie immer schon diese Überzeugung gehabt, damit kann man etwas tun? Kommt es aus dem wirtschaftlichen oder auch aus dem gestalterischen?
Also, wenn man sich das mal anguckt, muss man sagen, dass es praktisch keinen deutschen und keinen europäischen Film gibt, der ohne Filmförderung entsteht. Also zumindest bei Kinofilmen ist das so. Und das Ganze hat natürlich seine Ursache darin, dass deutsche Filme sowohl als Wirtschafts- als auch als Kulturgut natürlich sprachlich einen eingeschränkten Nutzerraum haben. Das heißt, Menschen in anderen Ländern haben es schwer, deutsche Filme zu verstehen. Insgesamt reißt Humor ganz schlecht. Also bis auf amerikanische Filme gibt es eigentlich keinen internationalen Humor. Also wir sehen ja auch in Deutschland so gut wie keine spanischen oder türkischen Komödien. Genauso ist es mit deutschen Komödien, die hier wahnsinnig erfolgreich sind, wie zum Beispiel im letzten Jahr das Kanu des Manitou, der weltweit natürlich kaum Besucher hat. Und um das wirtschaftlich auszugleichen und um Filme überhaupt möglich zu machen, braucht es staatliche Förderung. Davon bin ich fest überzeugt.
Mussten Sie da im privaten Umfeld auch streckenweise einfach mal Diskussionen darüber führen, weil ich kenne diese Diskussionen natürlich auch, dass Filmförderung angegriffen wird, dass man beispielsweise sagt, naja, wenn man das Kanu des Manitou macht, das kann man auch so machen, das ist privatwirtschaftlich finanzierbar. Oder dass man sagt, ja, dieser Film hat ja gar keine Zuschauer gehabt letztlich. Warum muss man sowas denn fördern? Kennen Sie das?
Ja, natürlich. Also mit der Diskussion habe ich mich viele Jahre auseinandergesetzt. Meine Haltung dazu ist, dass Filme, die wenig Besucher machen und damit nicht wirtschaftlich sind, im betriebswirtschaftlichen Sinne, also das Geld zum Beispiel nicht zurückspielen, die sind, also nicht jeder Film, der nicht funktioniert, ist Kultur, aber sehr viele Filme, die ein eingeschränktes Publikum haben, kann man vielleicht vergleichen mit Theater oder Oper, also mit quasi Hochkultur. Die sind häufig natürlich auch eine Inspiration für Filme, die dann ein breiteres Publikum haben. Also Tom Tykwer beispielsweise, den viele kennen, jetzt als einen der Regisseure von der super erfolgreichen Serie Babylon Berlin, hat auch angefangen mit sehr kleinen Arthouse-Filmen, die ihr Geld nicht zurückgespielt haben. Das ist natürlich auch oftmals eine Entwicklung. Und das muss man auch sagen, die erfolgreichen Filme spielen oder zahlen auch immer das Geld, was die Filmförderung ihnen geliehen hat, zurück. Insofern ist das, finde ich, ein gutes Investment sowohl in die wirtschaftlichen Filme in Deutschland als auch in die kulturell anspruchsvolleren mit vielleicht einem kleineren Publikum.
Beim Medienboard haben Sie ja tatsächlich, haben wir ja auch schon erwähnt, zwei Jahrzehnte geprägt. Können Sie das im Rückblick vielleicht noch mal stärker auch honorieren, sich selbst letztlich, was Sie geprägt haben und welchen Einfluss Sie hatten?
Also was mich damals daran gereizt hat, nach Berlin zu gehen, dass wir hier einen unglaublich diversen Standort haben. Also es gibt hier sehr viele Filmschaffende und es sind über die Jahrzehnte, muss man sagen, natürlich auch immer mehr geworden. Und zudem hatten wir natürlich mit Brandenburg zum einen neben der Großstadt Berlin ganz tolle Originalschauplätze, aber vor allen Dingen eben auch das größte Studio Europas mit den Filmstudios in Babelsberg. Die Studios hatten lange Zeit rote Zahlen geschrieben, also waren wirtschaftlich nicht erfolgreich. Zu der Zeit, als ich gekommen bin, also vor ungefähr 20 Jahren, war Berlin-Brandenburg nicht der Nabel der Filmwelt. Das kann man mal ganz klar so sagen. Das lag eher in Nordrhein-Westfalen und vor allen Dingen in Bayern. Da haben wir bei Medienbord eine güldene Zeit erlebt, dass meine Kolleginnen und ich es geschafft haben, nicht zu viele falsche Entscheidungen zu treffen. Also wir haben darauf gesetzt, das Studio wieder erfolgreich zu machen, indem wir Studioproduktion auch unterstützt haben.
Jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden. Babelsberg ist natürlich ein bisschen unter Beschuss oder mit neuen Besitzern und die Zukunft ist unsicher. Man weiß nicht, was passiert. Schwarze Zahlen werden da definitiv nicht geschrieben. Und auch ansonsten scheint ja die Filmlandschaft es gerade sehr, sehr schwer zu haben. Vielleicht sind Sie ganz glücklich, dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist bei der FFA?
Naja, eigentlich ist es überhaupt nicht ruhig, sondern extrem unruhig, weil das natürlich ein Zustand ist, gegen den wir also als Filmbranche natürlich aufbegehren und versuchen, ihn zu verändern. Ich glaube, da sind mehrere unglückliche Zufälle passiert. Zum einen gab es ja die Filmreform, von der wir alle dachten, dass sie mit der alten Regierung noch Ende 24 in Sack und Tüten kommen würde. Aber dem war nicht so. Vorher ist die Koalition auseinandergebrochen. Das hat bedeutet, dass ein Teil, und zwar ein ganz entscheidender Teil, der Filmreform nicht mehr zustande gekommen ist, nämlich die sogenannte Investitionsverpflichtung, die insbesondere Streamer, aber auch öffentlich-rechtliche Sender dazu verpflichtet, Geld für die Filmförderung zur Verfügung zu stellen, wie das auch in anderen Ländern beispielsweise der Fall ist. Also in Frankreich gibt es das. Das konnte nicht mehr abgeschlossen werden, wie gesagt, weil leider vorher die Regierung auseinandergebrochen ist. Das heißt, es hätte jetzt auch relativ lange gedauert, so ein Gesetz an den Start zu bringen, damit es dann auch möglichst frühzeitig in Kraft tritt. Man hatte sehr viel Zeit verloren. Dadurch ist auch die Idee, glaube ich, im BKM entstanden, statt der Investitionsverpflichtung, die sicherlich die Idealbesetzung für die Filmförderung gewesen wäre, eine sogenannte Selbstverpflichtung der Streamer auf den Weg zu bringen, eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und daran gibt es starke Kritik seitens der Branche, weil die natürlich schlecht überprüfbar ist, weil die Frage ist, ist die zu schwammig formuliert, halten sich die Streamer dann, ist das nur eine Goodwill-Aktion, die der Branche nichts bringt. Ehrlich gesagt, man weiß es nicht so genau. Es ist sicherlich die zweitbeste Möglichkeit. Wenn es denn jetzt aber so käme, dass es zu einer Selbstverpflichtung kommt, dann werden weitere 250 Millionen Filmförderung, die der Bund im Moment noch zurückhält, frei. Und das könnte auch sehr helfen, um zum Beispiel die Studios in Babelsberg, aber natürlich auch in Bayern, Sie sehen, ich denke schon national und nicht mehr regional, wieder mit internationalen und auch großen deutschen Produktionen zu befüllen. Denn das ist ja auch noch ein Aspekt. Nicht nur bleiben die internationalen Produktionen weg, sondern auch deutsche, zum Beispiel große Fernseh- oder Streamerproduktionen werden, wie zum Beispiel im Westen nichts Neues, aus Kostengründen in Prag gedreht. Das ist, glaube ich, auch kein Zustand, den wir auf Dauer hinnehmen möchten.
Gut, das wäre dann natürlich wieder mit Steuervorteilen zu locken, ausländische Produktionen. Darauf läuft es letztlich hinaus.
Ja, aber es gibt neben den steuerlichen Anreizen noch ein Anreizsystem, ein automatisches, also sehr verlässliches Anreizsystem, was wir eigentlich schon als Instrument nutzen, nämlich den Deutschen Filmförderfonds. Der wird jetzt renoviert und einfacher zugänglich gemacht und mit weiteren 120 Millionen ausgestattet. Also hat dann ein sehr hohes Volumen. Und das könnte im Sommer an den Start gehen. Und davon erhofft sich die Filmbranche nicht nur für die Studios, aber auch eben einen erheblichen Schub, auch für deutsche und internationale Koproduktionen.
Mit Ihrer Erfahrung, schauen Sie eher optimistisch nach vorne oder skeptisch?
Also wenn man sich so die Kinozahlen vom letzten Jahr anguckt, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, denn sie steigen kontinuierlich, sowohl im Arthouse-Bereich, da sogar noch mehr als im Mainstream-Bereich. Manchmal kann man ja den Unterschied gar nicht so ganz feststellen. Irgendjemand hat mal gesagt, der Traum vom Arthouse-Kino ist ein James Bond mit französischen Untertiteln. Also insofern gibt es natürlich viele Filme, die im Arthouse- und im Mainstream-Bereich laufen. Da sind, wie gesagt, Besuchersteigerungen kontinuierlich zu sehen. Wir haben eigentlich fast an den vorpandemischen Besucherrahmen angeknüpft. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass das Kino weiter besteht, denn es wurde ja in den letzten Jahren, insbesondere nach der Covid-Pandemie, mehrfach totgesagt. Aber die Leute gehen wieder ins Kino und schauen sich auch deutsche Filme an, und zwar nicht nur das Kanu des Manitou, sondern zum Beispiel auch ein Film wie Amrum oder Sentimental Value. Also Amrum ist, glaube ich, der große Überraschungserfolg gewesen, und das zeigt eben, dass es doch ein großes Publikumsinteresse gibt.
Und in dem Fall definitiv einfach ein bisschen Beispiel an Frankreich nehmen.
Ja. Das kann man, also auch die deutsche Filmförderung, die FFA, ist ja damals 1968, muss man sagen, ist die auch nach französischem Vorbild entstanden.
Kirsten News, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.